Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hi, hallo und herzlich willkommen. Hier ist das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf.
Und Katja Seide.
Halt. Und Katrin Borkhoff.
Ey, warte mal. und ich?
Ja, du auch.
Oh, Mann,
aber es klang so abschließend. Nein, wir haben einen Studiogast bei uns. Katrin Borkhoff von der Familienschule Dortmund. Hallo und herzlich willkommen, Katrin.
Hallo, ihr zwei. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ja, warum haben wir dich eingeladen? Wir möchten sprechen über die Febub.
Jawohl.
Was ist die Febub?
Genau, was ist die Febub? Also die Febub, das Wort Febub steht für Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung. Und das ist eine nette kleine Konferenz in Essen dieses Jahr am 16. und 17. November 2019. Da geht sie zum zweiten Mal an den Start. Und es ist eine zweitägige Konferenz für Familien, für Eltern, für die Themen Elternschaft, Bindung und Beziehung, wie der Name schon sagt. Ja, und unser Wunsch ist mit dieser Konferenz tatsächlich wirklich ganz viele Familien einzuladen, so ein nettem Ambiente, sich da zusammenzuschließen, sich austauschen zu können und in ganz, ganz vielen wirklich überragend tollen Vorträgen und ganz interessanten Themen noch tiefer in das Thema Elternschaft und Bindung einzusteigen.
Okay, über die Vorträge wollen wir auch gleich sprechen. Mhm. Da wirst du uns einige der Speaker vorstellen und auch die Inhalte. Und ich würde jetzt aber erstmal nochmal fragen, man kann noch Tickets kaufen?
Ja.
Wenn ja, wo und wie teuer sind die?
Also man kann noch Tickets kaufen und zwar über unsere Website. Das ist www.febub.de. Aktuell liegt der Preis bei 219 Euro für beide Tage inklusive aller Vorträge. Und wie gesagt, stattfinden wird sie in Essen.
Wer spricht denn da?
Ja, also du wirst da sprechen, aber ich denke, da wirst du gleich selbst von erzählen.
Ja, das werde ich. Ja.
Ja, ist aber tatsächlich eins meiner Highlights. Darum, ich freue mich sehr, dass du wiederkommst. Du warst 2017 ja auch schon da. Und ansonsten haben wir ganz viele verschiedene Bereiche. Wir haben uns dieses Mal bemüht, sozusagen das nochmal ein bisschen weiter aufzumachen und haben nochmal andere Themen mit reingeholt, die 2017 gar nicht dabei waren, aber auch vor allem Speaker, die man vielleicht so noch gar nicht so wirklich kennt. Da fällt mir jetzt als erstes ein die Nina Jaros und Rafna Marinsiefer. Die beiden haben nämlich den Run um unsere Febub Young Stage gewonnen. Also wir haben so eine Ausschreibung gemacht, da durften sich dann sozusagen Newcomer bewerben, um den Platz auf der Bühne, um über ihr Thema zu sprechen. Die beiden haben gewonnen und werden auf der Febub über kindliche Sexualität sprechen. Also tatsächlich über eigentlich so eine Art Tabuthema, sage ich jetzt mal. Also wie entdecken Kinder ihre Sexualität? Wie lernen Kinder, wie sie lieben? Ganz, ganz, ganz spannend. Das wird ganz aufregend, glaube ich. Da freuen wir uns riesig drüber. Wieder dabei sein wird die Nicola Schmidt vom Artgerecht-Projekt zum Beispiel. Die war 2017 schon da, wird dieses Jahr sprechen über Geschwister, Geschwister als Team. Dann werden wir dabei haben den Sascha Schmidt, das ist ein Family Lab Seminarleiter, unter anderem und Paartherapeut, spricht über das Thema Partnerschaft, also wie schaffen Eltern es, Eltern zu sein und trotzdem Paar zu bleiben oder wieder Paar zu werden, nachdem Kinder in die Beziehung dazugekommen sind. Dabei sein wird außerdem Julia Dibbern, die spricht über das neue Buch von Julia Dibbern und Nicola Schmidt über Wild World. Es richtet sich so ein bisschen in Richtung artgerechtes Großwerden von Kindern, also wirklich schon ein bisschen ältere Kinder. Ganz spannend wird das, glaube ich, also so wie sie es berichtet hat und auch was man in dem Buch lesen kann. Das wird, glaube ich, nochmal vielen Eltern helfen. Susanne Mirau ist dabei vom Blog Geborgen Wachsen, ist sicherlich auch ein Begriff. Die spricht über die Mutterschaft an sich, über Ansprüche, Supermütter, gute Mütter, also Leistungsdenken, Anspruchsdenken, Erwartungshaltung an die Mutterschaft. Das Buch wird vor der Febub noch erscheinen, das neue Buch dazu passend. Und sie wird dann eben den Vortrag sicherlich in Anlehnung oder auf Basis dieses Buches halten, ganz genau. Auch wieder dabei ist André Stern, der ja Freilerner, selber Freilerner war und eben auch dieses Jahr spricht über Leben und Lernen aus Begeisterung, also wirklich wieder über ganz viel so Freiheitsgedanken im Lernen an sich. Linhard Valentin ist dabei, spricht über Freiheit und Grenzen, den Zusammenhang in der Erziehung, in der Elternschaft. Leandra Vogt als Resilienzcoach spricht über Resilienz, Immunsystem der Kinderseele. Das wird, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Nils Pickert, da freue ich mich auch riesig drauf. Der wird über, also der Titel des Vortrages lautet: Wer cool sein muss, erfriert. Warum nur Mut zur Schwäche unsere Jungen stark macht. Also ein ganz, cool, ganz wichtiges, großes, tolles Thema. Freue ich mich unglaublich drauf. Ja. Räumt so ein bisschen auf mit Rollenbildern. Ist ja auch Chefredakteur bei Pink Stings. Also da wird es ganz, ganz viel um diese klassischen Rollenbilder gehen und warum es echt Zeit wird, dass wir die mal so langsam loslassen. Und ja, viele, viele andere noch. Also das wird ein ganz buntes Programm mit wirklich ganz vielen, finde ich, ganz wichtigen Themen. Und ich glaube auch ganz viele Sachen, die Familien und Eltern sowieso schon sehr bewegen und wo es einfach da mal zwei Tage Raum gibt, sich darüber auszutauschen, ja.
Bevor ich gleich mein Thema noch kurz vorstelle, lass uns noch mal reden darüber. Also bei Kongressen sind ja Kinder jetzt nicht so unbedingt erwünscht. Ich bin jetzt schon auf mehreren Kongressen gewesen und manchmal stören die so ein bisschen. Also sie sind laut, sie laufen rum, sie laufen hoch auf die Bühne. Wie ist das bei der Febub? Also wie ist das denn da irgendwie gelöst?
Ja, für uns gehören Kinder einfach wirklich in unsere Mitte. Und vor allem der weitere wichtige Punkt war, dass wir wollten, dass die Familien kommen können, ohne sich wochenlang Stress machen zu müssen, wie sie jetzt möglichst eine Betreuung finden. Das bedeutet, Kinder sind bei uns erlaubt, erwünscht, willkommen. Wir haben eine Kinderbetreuung eingerichtet in einem Nebenraum. Da wird wirklich an beiden Tagen von morgens bis abends werden da Leute zur Verfügung stehen, die mit den Kindern spielen, basteln. Also wer möchte, kann das Kind eben auch in die Kinderbetreuung geben. Und das ist jetzt keine unpersönliche Kinderbetreuung oder sowas, sondern es sind wirklich Menschen, die dann auch mit dem Kind losgehen können, um die Mama zu suchen. Und wir haben die Location gewechselt. Wir waren 2017, du wirst dich erinnern, ja, an der Ruhr-Uni in Bochum. Mhm. Und das war so ein wunderschöner Steinboden und jedes Geräusch, das so ein Kind auf dem Boden machte, kam direkt vorne an und das war, glaube ich, für einige dann noch schon manchmal so ein bisschen anstrengend, dazu folgen.
In den Goodiebags war doch auch irgendwas, was laut
klappte.
Rasseleier, genau.
Ja, ich gebe zu, das waren
Die waren toll, für die Kinder waren die super. Aber tatsächlich, ja.
Ja, die Kinder haben sie geliebt, genau. Aber für die Anwesenden, also diejenigen, die wirklich zuhören wollten, wurde es so gegen Sonntagmittag dann anstrengend. Das heißt, wir haben jetzt nochmal die Location gewechselt. Die hat eine fantastische Akustik und die Räume sind viel, viel, viel größer. Und so wird sich das alles nochmal auseinanderziehen. Also diejenigen, die wirklich ohne Kind sind und dem Vortrag lauschen wollen, die gehen in den vorderen Teil des Raumes, werden also volle Pulle alles mitbekommen. Wir haben eine fantastische Tontechnik da. Die Räume sind ausgelegt, das ist ja im Kongresscenter der Messe Essen. Also die Räume sind wirklich für riesengroße Veranstaltungen ausgelegt. Und wir haben im hinteren Teil des Raumes dann immer so Lounge-Bereiche eingerichtet mit Teppich tatsächlich, auf dem die Kinder dann auch wirklich in Ruhe spielen. spielen können und nur ihre typischen Kindergeräusche machen und nicht noch mit einem Löffel auf dem Boden zocken und so. Also wir haben daraus gelernt. Aber wir wollen sie natürlich trotzdem nicht verbieten und wir wollen auch ganz und gar nicht das Signal senden, dass sie stören oder so. Was wir auch wieder machen werden, das haben wir 2017 auch gemacht, ist einfach die Eltern wirklich bitten, an dem Moment, wo das Kind deutlich macht, ich möchte eigentlich jetzt mal hier raus und fühle mich jetzt hier nicht wohl, diesem Wunsch einfach nachzugehen, dann stört man die anderen nicht und das Kind auch nicht und darum zeichnen wir auch jeden Vortrag auf. Also das heißt, man sieht dann nicht nur den Vortrag, den man sich vorher ausgewählt hat und wo man live drin sitzt, sondern anschließend bekommst du alle Vorträge zugeschickt. Du kannst also auch zu Hause, selbst wenn du mit dem Kind raus musst, den Vortrag in Ruhe zu Ende sehen und auch noch zusätzlich die Vorträge, die du selbst nicht hast sehen können.
Hört sich ja gut an.
Ja.
Und das muss ich dann aber kaufen wahrscheinlich.
Die Vorträge, die aufgezeichnet sind, nein, die sind im Ticketpreis enthalten. Also du zahlst das Ticket und kriegst dafür tatsächlich alle Vorträge.
Das ist ja richtig cool. Ja. Das ist bei anderen Kongressen nicht so tatsächlich. Da muss man dann hinterher das Kongresspaket kaufen.
Ja, genau. Also ich kenne das jetzt so von Online-Kongressen zum Beispiel auch so, dass du das ja nochmal zusätzlich machen möchtest. Aber für uns war das einfach ja irgendwie wichtig, zur Verfügung zu stellen und wirklich auch dieses Signal zu senden, dass es uns, also ich mache die FEBUB nicht allein, deswegen sage ich die ganze Zeit uns. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich grüßen meinen absoluten Lieblingskollegen auf der Welt, Thomas Müller. Hallo, Thomas.
Falls du mal hallo Thomas.
Unbekannterweise hallo.
Und Thomas und ich sind uns da einfach total einig, dass wir einfach auch glauben, wenn Kinder wirklich von vornherein mitbekommen, dass sie bei sowas einfach willkommen sind, dann ist es auch wieder ein Zeichen an die Gesellschaft, aber eben auch an die Kinder, ja, dass wir da nicht extra, wir wollten eben auch keinen Online-Kongress machen, wo die Eltern dann wieder isoliert alleine vorm Computer sitzen und so, sondern wir wollten halt was zum Anfassen, wo man sich wirklich unterhalten kann. Naja, und meistens sind die Kinder, also in vielen Familien, die sich für die Themen interessieren, sind die Kinder halt noch klein und darum war es uns wichtig, da einfach wirklich eine gute Lösung zu finden, dass alle was davon haben.
Ja, finde ich super. Also total gut. Und aus meiner Erfahrung von 2017 ist es tatsächlich so, dass der Kongress, also ich hatte so, die Atmosphäre war ganz warm und man kam mit ganz vielen Menschen auch ins Gespräch. Und ja, also ich fand es total schön und ist mir in Erinnerung geblieben als tatsächlich einer der schönsten Kongresse für Eltern, den man so besuchen kann.
Oh, da kriege ich ja fast Pipi in den Augen. Ja, dankeschön.
Ich kann mich auch noch erinnern, dass, das weißt du bestimmt auch noch, dass nach dem Kongress wirklich super viele Leute gesagt haben, boah, eigentlich wollen wir das jedes Jahr haben.
Ja, das stimmt.
Das ist aber für dich nicht leistbar, ne? Das ist ja ein Riesenaufwand.
Also mal gucken, das ist jetzt gerade das zweite Mal. Also wir sind jetzt leider noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, das Ding hat sich jetzt etabliert und läuft von ganz alleine. Darum ist es jetzt gerade natürlich noch so, dass wir die Marke etablieren müssen und stärken müssen und das ist jetzt im Moment noch viel Arbeit. Klar, wenn du das jedes Jahr machen würdest, hättest du wieder was anderes. Ich bin durchaus davon überzeugt, dass man das jedes Jahr machen könnte und sicherlich auch immer genügend Leute finden würde, die sich dafür interessieren, weil es ist immer, also dieses Jahr schon alleine, ich kann euch nicht sagen, wie oft wir jetzt Mails gekriegt haben, hups, ich bin jetzt plötzlich schwanger und kann jetzt nicht mehr kommen oder so. Die könnten dann natürlich nächstes Jahr wieder kommen und die müssen jetzt 2 Jahre warten. Also sicherlich würdest du den Laden jedes Jahr voll bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es, wir sind halt zu zweit, der Thomas und ich. Das ist eh schon irre, so eine Konferenz total zu zweit zu organisieren. Das ist, eigentlich ist es bekloppt, aber na gut. So sind wir halt. Thomas, nicht böse sein. Und deswegen ist es im Moment für jedes Jahr, tatsächlich kriegen wir das jetzt gerade noch nicht gestemmt, aber ich sage niemals nie. Wer
okay,
weiß.
Cool, das freut
Wer
mich.
Weiß, wie viele Menschen dieses Jahr jetzt noch kommen. Ja, mal gucken.
Genau, also nochmal, bevor ich jetzt gleich nochmal auf mein Thema eingehe, darauf wartet ihr natürlich alle schon, nochmal der Aufruf, ihr könnt noch Karten kaufen. Ja. Es sind jetzt nicht mehr extrem viele, aber es ist doch so, dass einige von euch noch kommen können. Und ich würde euch wirklich, wirklich, wirklich anraten, diese 219 Euro zu investieren, auch wenn es vielleicht irgendwie hart ist oder so, einfach aus meiner Erfahrung von vor 2 Jahren, diese Vorträge waren echt so super und ich habe so viel daraus genommen und ich habe mir dieses Jahr die Webseite angeguckt und dachte so, kenne ich jetzt nicht so viele, aber die Inhalte, die ich da gesehen habe, die sind echt super spannend. Also ich habe auf jeden Fall schon für beide Tage ein volles Programm und möchte nur mal anmerken, wie fies es ist, dass ich bei Nina und Raffna nicht dabei sein kann.
Ja, ich habe ja schon damit gerechnet, dass das kommt. Es tut mir sehr leid.
Die sind nämlich exakt zu meiner Zeit auch auf der Bühne. Wie fies ist das?
Entschuldigung.
Denn?
Aber da kommt ja wieder die Videoaufzeichnung ins Spiel.
Ja.
Und genau, wir können uns das dann gemeinsam hinterher anschauen.
Und der Netzwerkabend. Also wir haben ja dieses Jahr genau aufgrund der Tatsache, dass wir einfach gesehen haben, boah, die Leute wollen eigentlich viel mehr Zeit haben, um sich auch zu unterhalten, also nicht nur da zu sitzen und zu hören, was der schlaue Mensch da vorne erzählt, haben wir einen Netzwerkabend ins Leben gerufen. Also es wird am Samstagabend im Anschluss an die Veranstaltung nochmal 3 Stunden Abend geben, an dem man sich mit den Referenten nochmal zusammensetzen kann. Also Katja, wenn du abends noch nichts vorhast.
Schön, dass ich von jetzt erfahre.
Ja, das steht ja also hier, ne, auf der Website und so. Genau. Also wenn du Zeit und Lust hast, bleib doch gerne da.
Ist freiwillig.
Es ist keine Verpflichtung. Nein, natürlich nicht. Nein. Es ist ganz freiwillig. Und das dient dann auch wirklich nochmal dazu, vielleicht auch die Dinge, die man vielleicht in der Fragerunde beim Vortrag nicht mehr hat klären können oder weil man einen Vortrag verpasst hat, weil man sich entscheiden musste, dann da nochmal vielleicht ins Gespräch zu gehen mit den anderen, die den Vortrag gesehen haben oder mit dem Referenten, der Referentin selbst und so. Also das ist schon, da gibt es ganz, ganz viel Möglichkeit, sich auszutauschen. Nochmal zusätzlich. Und gerade weil du das Geld angesprochen hast, für uns ist durchaus klar, dass das viel Geld ist, das wissen wir. Es ist allerdings tatsächlich eine Veranstaltung, die sich rechnet, also die sich gerade auf null rausrechnet. Also im Moment ist es, das meinte ich vorhin mit diesem, mit der,
dass ihr seid noch nicht etabliert. Ja.
Wir haben absolut. Unser Thomas und ich sind wirklich da, was diese Vision angeht. Das ist so unsere größte Priorität, dass diese ganze Idee in die Köpfe geht. Das heißt, wir sind total bewusst darüber, wie viel Geld das ist. Nur so eine Veranstaltung kostet natürlich
ja,
auch.
Ja klar, schon
ohne
allein
Ende.
Die Raummiete, das ist ja.
Genau.
Aber es ist auch eine tolle Atmosphäre und eine Gelegenheit, wirklich Gleichgesinnte kennenzulernen. Ich glaube, das haben viele Eltern das Problem, dass sie in so einer kleinen Blase leben, zwar im Netz vernetzt sind, aber im richtigen Leben kaum bedürfnisorientiert und beziehungsorientiert aufwachsende Kinder zu kennen oder mit Eltern in Kontakt zu stehen. Also ich habe auf solchen Kongressen schon wirklich viele Eltern kennengelernt, mit denen man dann auch wirklich in Kontakt bleibt, wenn man gleich so eine Wellenlänge hat. Das ist ganz toll. Mhm.
Genau, und das ist ja das ist ja was total anderes, als jetzt einfach irgendwie ein Buch zu lesen über das Thema, ne? Weil du bist im Austausch und du kannst, gerade wenn du mit einer Freundin oder mit einem Freund fährst, dich anschließend darüber nochmal unterhalten, boah, das und das, das hat mich jetzt echt total beeindruckt oder so. Oder wenn du dann abends zum Netzwerkabend gehst und nochmal mit dem Referenten oder der Referentin dann nochmal drüber sprechen kannst, das ist natürlich eine Riesenchance. Das ist halt was ganz anderes, als sich ein Buch zu kaufen. Ne?
Ja, also das finde ich echt auch richtig gut. Ich wusste tatsächlich davon nicht, obwohl ich eure Webseite gelesen habe. Aber mir war nicht klar, dass es abends noch diesen Austausch geben wird. Und das finde ich total super, weil ich das schon mal hatte mit André Stern. Mhm. Also ich melde mich zum Beispiel in solchen Vorträgen nicht als Frage. Das ist mir super unangenehm. Mhm. Und konnte dann aber hinterher eben mit André dann persönlich ins Gespräch kommen und da nochmal, das ist nochmal was ganz anderes.
Ja, super. Ja.
Ah, so, ja, also ich werde auf deinem Kongress, auf eurem Kongress ja sprechen und zwar über das Thema, sag mal. Na, welches Thema habe ich? Komm, das weißt du doch.
Ja, ich weiß das. Ich musste rülpsen, Entschuldigung.
Ja. Heute machen wir einen lustigen Podcast.
Ja, du wirst darüber sprechen, wie, also über bedürfnisorientiert groß gewordene Kinder in der Schule. Also das Weiterführen.
Genau.
Und vor allem in dem doch manchmal für Eltern sehr herausfordernden Kontext der Schule, die vielleicht gar nicht immer so bedürfnisorientiert unterwegs ist oder die eine oder andere Herausforderung einfach mit sich bringt.
Genau, also tatsächlich ist es ja so, dass wenn man irgendwie, ich sag mal, öffentlich macht, dass man sein Kind beziehungs- und bedürfnisorientiert aufwachsen lässt, dann kommen ja ganz häufig so Rückmeldungen wie, naja, du wirst schon sehen, wenn es in die Schule kommt, dann geht das nicht mehr.
Ja.
Oder, keine Ahnung, das mag ja im Baby- und Kleinkindalter noch funktionieren, aber irgendwann muss euer Kind doch lernen, dass es Regeln gibt. Und in der Schule wird es das. Ja, das ist so, also liest man auch online ganz häufig. Und die Frage ist, ob das wirklich so sein muss. Also ich werde in dem Vortrag auf jeden Fall darauf, also ich bin ja Lehrerin, ich bin Sonderpädagogin und ich stelle tatsächlich selber fest, dass die Kinder heute mit diesen klassischen, naja, Strafen will ich nicht sagen, aber mit diesen klassischen Mitteln, die damals die Lehrer bei uns angewandt haben, heute kaum noch, dass die das nicht mehr so doll juckt. Also wie ist das bei dir, Daniel, gewesen? Also ich kann mich erinnern, dass ich niemals bei meiner Lehrerin irgendwie als Grundschulkind irgendwie frech nachgefragt hätte oder.
Frau Rösner war die Autoritätsperson. Über 50, blond gefärbtes Haar und extrem resolut. Kein Kind wagte sich je zu widersprechen. Alle schrieben duktusgetreu. Also es war ein bisschen wie im Gefängnis. Hoffentlich heute nicht mehr so, aber nee, es war ganz, ganz anders zu unserer Schulzeit.
Also ich hatte Frau Winter war total toll, nett, Wir haben am Anfang des Morgens immer zusammen gesungen und die war total freundlich. Also ich hatte wirklich doll Glück.
Hast du ein Glück.
Ja, aber trotzdem gab es trotzdem niemanden, der irgendwie gewagt hätte, ihre Autorität in Frage zu stellen.
Nee, das ist richtig. Also jeder Lehrer, egal wie streng oder wie unsympathisch, also die Kinder haben die Lehrer respektiert. Das
also es gab schon auch, keine Ahnung, Streiche oder vorlaute Kinder, aber es ist tatsächlich ein Unterschied zwischen damals und heute. Und also diese frühere Autorität, da hatten auf jeden Fall die Erwachsenen das Sagen. Jeder, der groß war, hat ganz selbstverständlich Anerkennung und Respekt bekommen. Einfach nur aus dieser Tatsache heraus, dass sie eben erwachsen waren. Also, dass sie Eltern waren, Lehrer waren, Polizisten, keine Ahnung, der Sporttrainer. Und es gab halt damals eine klare Hierarchie hinsichtlich des Standes von Erwachsenen und von Kindern. Was die Autorität anging, war es so, dass die Erwachsenen durchaus irgendwie eigenmächtig handeln konnten. Also sie waren niemandem Rechenschaft schuldig, wenn sie jetzt ein Kind bestraft haben. Also die Eltern, wenn das Kind nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ich musste in der Ecke stehen, dann haben die Eltern nicht gesagt, oh, ich rufe meinen Anwalt an, sondern sie haben gesagt, naja, dann wirst du es ja verdient haben.
Ja. Ja,
so. Genau. Also die Eltern standen hinter den Lehrern und auch die, keine Ahnung, der gesellschaftliche Blick oder auch die Moralvorstellungen damals waren einfach so, dass gesagt wurde oder dass das klar war, die Erwachsenen haben das Sagen, die sind die Autorität und die Kinder haben sich daran zu halten und dazu kuschen, sage ich mal. Und ganz spannend auch, würde ich jetzt gerne ein Zitat vorlesen aus dem Buch Stärke statt Macht von Heim Omer und von Schlippe, heißt der andere, glaube ich. Und zwar haben die gesagt, eine Autoritätsperson früherer Zeit sah sich nicht für die Eskalation von Situationen verantwortlich. Wenn die Interaktion mit dem Kind laut oder gewalttätig wurde, hatte das Kind dies durch seine Unverschämtheit oder Aufsässigkeit zu verantworten. Eltern oder Lehrer waren dann gezwungen, mit Nachdruck auf die Auflehnung des Kindes zu reagieren, was auch das Recht auf Gewalt, etwa körperliche Züchtigung, einschloss. Und das stimmt, ne? Da braucht man nicht diskutieren, das war damals so. Und ganz spannend auch ist, dass wenn ein Kind aufmüpfig war damals, dass da quasi die Ehre des Erwachsenen irgendwie verletzt wurde. Und um diese Ehre wiederherzustellen, hatte der Erwachsene eben zwei Möglichkeiten. Also entweder das Kind hat sich entschuldigt und hat sozusagen extreme Reue gezeigt, dann kann es sein, dass das schon ausgereicht hat. Oder der Erwachsene hat eben versucht, seine Ehre wiederherzustellen, indem er eben dieses Kind gedemütigt hat. Also indem es eben zum Beispiel, ein Kind in die Ecke zu stellen oder vor die Klasse zu stellen, manchmal auf dem Stuhl sogar und dann eben vor der Klasse gesagt wurde, hier schaut an der. Also es ging um Demütigung und zwar um starke Demütigung, eben um dieses Gleichgewicht der Hierarchie wiederherzustellen. Also ich demütige dich jetzt, um zu zeigen, ich bin hier sozusagen der Machthabende. Und das Interessante ist, dass sich die Gesellschaft gewandelt hat. Und diese Art von Autorität heute in der Gesellschaft nicht mehr, also von vielen Menschen nicht mehr gewollt ist. Also ich glaube, es gibt keine Eltern, die heute noch untätig zugucken würden, wenn jetzt der Lehrer das Kind demütigen würde oder, keine Ahnung, in die Ecke stellen würde oder meinetwegen, ich weiß nicht, ich hatte einen Sportlehrer, der immer mit Schlüsselbunden nach uns geworfen
hat. Ja, meine Mathelehrerin hat das auch gemacht. Habe ich gerade, als ihr erzählt habt, das ist mir eingefallen.
Genau, also das war ganz normal. Ja. Ich bin auch von Basketbällen getroffen worden. Hinter der Hand haben wir uns als Schüler auch gewarnt. Vor diesen Lehrern, vor dieser Art von Lehrern. Aber also es war halt normal. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie zu den Eltern gegangen wären und gesagt hätten, hier der Herr sowieso, der wirft mit Basketbällen nach uns.
Das ist schon erschütternd, oder? Dass man das so als normales Leben abspeichert und sagt, das ist in Ordnung.
Na gut, ja, ich kann mich erinnern, ich bin einmal ausgeflogen in der weiterführenden Schule in der 5. Klasse. Und das war tatsächlich die Nummer, ich musste draußen stehen und die Türklinke runterdrücken. Und es ging dann ein Lehrer an mir vorbei und er sagte, bist du hier bei Frau sowieso rausgeflogen? Und ich so, hab nur genickt. Und er sagte, also dann musst du aber ganz schön was gemacht haben. Wenn du bei der rausfliegst, dann hast du aber ganz schön was verbrochen.
Du musstest die Türklinke runterdrücken?
Damit sie von innen sieht, dass ich vor der Tür stehe.
Das ist spannend, genau. Das habe ich auch gehört. Das habe ich nie sozusagen mitgekriegt, aber es war so eine Maßnahme.
Weil sonst wäre das ja ansonsten wäre das für mich eine Belohnung. Belohnung gewesen, genau, ja, wenn ich rausfliege und ich gehe weg. Nein, nein, nein. Es musste natürlich noch ein bisschen Demütigung obendrauf, rausgehen und die Türklinke runterdrücken. Und dann kam auch noch dieser andere Lehrer, der mir dann auch noch sagte, also wenn du jetzt rausgeflogen bist, dann hast du aber ganz schön was verbrochen, weil bei der fliegt man nicht so einfach raus.
Ja, ja. Genau, genau. Und um diese Hierarchie herzustellen, das habe ich ja schon öfter erklärt und auch damals 2017 auf der FEBUB, auf meinem Vortrag, das gelang deshalb, weil Kinder ja schon kurz nach der Geburt sozusagen klargemacht wurde, dass sie eigentlich nichts zu sagen haben. Also in der Zeit, als wir klein waren, als wir Babys waren, beziehungsweise auch als unsere Eltern Babys waren und so weiter, da war es ja gang und gäbe, Kinder zum Beispiel nach der Geburt erstmal wegzulegen. Also in der Nazi-Zeit waren es sogar 24 Stunden. Da wurde das Baby nach der Geburt einfach in irgendeinen Raum gelegt und auch nicht gestillt oder irgendwas. Das war dann später anders, aber trotzdem war es eher so, dass nicht auf die Bedürfnisse von Babys geachtet wurde, sondern dass das sozusagen streng nach Zeit irgendwie gestillt wurde oder dass Babys eben abends in ihr Bettchen gelegt wurden und dann war egal, ob sie geschrien haben, weil sie ja schlafen lernen mussten. Und das geschah in bester Absicht, auch weil Wissenschaftler eben den Eltern erzählt haben, das ist gut so und das ist wichtig so, ihr müsst das Kind gleich erziehen, damit es euch nicht später auf dem Kopf herumtanzt. Mhm. Und was passiert dabei ist, dass es, wenn das Kind einmal zu Signale aussendet und versucht zu sagen, hier, ich brauche etwas und auf diese Signale wird nicht geachtet, dann erlernt das Kind Hilflosigkeit. Mhm. Diese erlernte Hilflosigkeit, das muss ich jetzt nicht nochmal erzählen, das habe ich schon mal irgendwann erzählt, aber das ist sozusagen erforscht worden mit Hunden. Und die Hunde, die ich erzähl's doch, oder Daniel?
Man könnte auch auf unser Buch verweisen. Das ist ganz ausführlich erklärt im zweiten Gelassen durch die Jahre 5 bis 10. Genau.
Was passiert ist, dass das Kind, das Baby, schon kurz nach der Geburt Hilflosigkeit in Bezug auf Erwachsene lernt, aber eben nicht in Bezug auf das Leben. Also wir als Babys oder als Kleinkinder oder auch als größere Kinder, wir durften ja zum Beispiel frei raus in die Natur, wir durften auf Bäume klettern, kein Erwachsener hat uns angeguckt dabei und wir durften auch mit Freunden streiten und uns wieder vertragen und wir sind auf die Schnauze gefallen und wir haben irgendwelchen Mist gebaut und da mussten wir Konsequenzen irgendwie daraus ziehen. Und so, dass wir also in Bezug auf Erwachsene Hilflosigkeit erlernt haben, aber in Bezug auf den Rest des Lebens eben nicht. Da sind wir halt groß und stark geworden. Mhm. So, und die Kinder heute, die wachsen Gott sei Dank anders auf. Wenn die nämlich Signale senden, also zum Beispiel, wenn sie, keine Ahnung, das Fäustchen in den Mund nehmen oder wenn sie sich hin und her drehen, dann merken die Eltern heutzutage sofort, das hat Hunger und dann wird es eben nach Bedarf gestillt oder es quengelt, weil es im Bettchen liegt, dann wird es hochgenommen und bekommt eben Nähe, das, was es auch braucht. Das heißt, diese Kinder erlernen, dass sie sich selber retten können. Mhm. Und erlernen sozusagen, dass sie kompetent sind und dass sie etwas in Bezug auf Erwachsene, dass sie auch etwas zu sagen haben. Also dass die Erwachsenen darauf hören, was sie sagen und ihnen helfen, sich selbst zu helfen sozusagen. Also ein Baby kann ja noch nicht sich selber eine Flasche nehmen. Es kann aber anfangen, sozusagen Signale zu senden und dann kann sozusagen eine Hilfsperson kommen und die Flasche geben oder die Brust geben. Mhm. Und damit ist das Kind ja super kompetent. Das heißt, die heutigen Kinder lernen in Bezug auf Erwachsene, dass sie eben etwas bewirken können. Was manchmal schief geht, ist dieses in Bezug auf das Leben Kompetenz erlernen, weil nämlich Kinder heute seltener alleine raus dürfen und auch seltener streiten dürfen und so. Aber das ist ein Thema, das brauchen wir jetzt nicht besprechen, aber da gibt's einige Stolperfallen. Aber worauf ich hinaus will, ist, diese Kinder wachsen halt auf und haben von Kleinkind an oder von Baby an gelernt, wenn ich dem Erwachsenen sage, dass es mir nicht gut geht oder dass mir etwas nicht gefällt, dann reagiert der Erwachsene drauf und hilft mir sozusagen. Und diese Kinder kommen in die Schule und sind eben gewohnt, dass sie nicht hilflos sind in Bezug auf Erwachsene, sondern dass Erwachsene Helfer sind oder dass sie freundlich sind, dass man kooperieren kann mit Erwachsenen. Während eben wir als Kinder, beziehungsweise auch unsere Eltern und so weiter, gelernt haben, dass man auf Erwachsene hören muss und dass ich sowieso nichts zu sagen habe.
Oh. Ja? Also, ja, verstehe.
Okay, und deswegen ist es tatsächlich so, dass die Kinder heute in der Schule nicht mehr so doll auf Lehrer reagieren, wie wir das früher gemacht haben. Und das Problem liegt eigentlich darin, dass wir jetzt so eine Übergangszeit haben. Mhm. Also wir haben noch sozialisierte Lehrer, bin ich ja auch, die sozusagen diese alte Autorität kennen,
ja,
und auch verinnerlicht haben und diese Strafmaßnahmen der alten Autorität auch noch durchführen wollen. Und wir haben Kinder, die halt anders aufgewachsen sind und die auf diese alte Autorität überhaupt nicht mehr reagieren.
Genau, die funktionieren einfach nicht, ja, ne, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das irritiert auch viele Lehrer. Und
total.
Die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Nee, aber es ist auch total schwer. Also muss ich selber als Lehrerin auch sagen. Also natürlich wünscht man sich Kinder, die vor einem sitzen und brav hören wollen und lernen wollen. Und wenn man sagt, sei leise, dann die auch leise sind. Also das ist sozusagen das Ideal, was ich mir auch wünsche. Ja, habe ich auch so Bock drauf. Genau. Aber passiert halt nicht mehr so. Und viele Lehrer wünschen sich die gute alte Zeit zurück, das weiß ich. Also die wünschen sich, dass Kinder wieder braver sind und die meckern sozusagen auch über die Eltern heutzutage. Aber ich glaube nicht, dass die Art, wie Kinder heute in der Schule sind, tatsächlich dann mit der Art der Erziehung zu tun hat, die Kinder dann später genießen. Ich glaube wirklich, dass diese Grundlage der Baby, wie gehe ich mit dem Baby um, was in fast unserer gesamten Gesellschaft jetzt gang und gäbe ist, nämlich, ja, wir hören auf die Signale, das tun ja alle Eltern quasi, ja, also fast alle, aber ja, dass das sozusagen der Grundstein ist für das, was jetzt in der Schule ist. Mhm. Und wir können nicht mehr zurückkehren zu den Kindern, die brav sind und hören. Es sei denn, wir gehen zurück zu der Art und Weise, wie wir früher mit Babys umgegangen sind.
Oh
und
nee,
das,
bitte genau, nicht.
Und da wissen wir ja mittlerweile, dass das super schädlich ist, dass es Depressionen auslöst, dass die Kinder innerlich schief wachsen, nicht ihren eigenen Weg gehen, sondern halt, weil sie gesagt bekommen, ich liebe dich nur wenn, dass sie sozusagen in diese Richtung wachsen und dann aber so einen Teil von sich selber abspalten müssen. Also es ist gut belegt, wie schlimm diese Art von Babypflege, sag ich mal, damals war. Und da brauchen wir nicht mehr hin zurückgehen. Was wir lernen müssen, ist halt eine neue Art von Autorität. Mhm. Und die gibt es schon. Darüber werde ich in meinem Vortrag dann auch sprechen, wie Lehrer auf diese neue Art von Kindern eingehen können und was es da für Möglichkeiten gibt. Jetzt kurzer Spoiler, es geht immer um Beziehungen.
Echt?
Aber mehr will ich jetzt nicht verraten.
Ja.
Soll dir spannend bleiben.
Ja. Soll spannend bleiben, aber ich muss auch sagen, es hat gerade schon einmal Klick gemacht. Also, ja, wenn ich dir so zuhöre, das war so einleuchtend plötzlich. Ja, da treffen jetzt irgendwie auch zwei Welten aufeinander.
Total.
Ne? Kinder, die jetzt ganz anders groß geworden sind und erwachsene Kinder, die das Glück noch nicht hatten. In dem Fall, ne?
Genau.
Genau. Wenn man die Frage dann stellt, was wollen wir ändern? Die Kinder sind es nicht. Ich glaube, da muss ganz, ganz viel im Schulsystem wirklich getan werden.
Ja, und ja, einfach, dass wir Lehrer uns weiterentwickeln auch. Also ich kann ja auch 60 sein und sagen, okay, ist jetzt so. Ich möchte gerne lernen, wie man damit umgeht. Also meine Kollegen sind alle total fantastisch. Ich liebe die ja. Und also bin ich mir ganz sicher, dass die Lust darauf haben, sich einfach weiterzuentwickeln.
Ja, ist nur eine Frage, wie es die Umstände denn gestatten. Wenn du Klassen hast, wo wirklich 30 Kinder sind, du sagst ja, es läuft über die Beziehung. Es ist halt unglaublich schwierig, Stoff vermitteln zu wollen und zu 30 Kindern gleichzeitig eine Beziehung aufzubauen, dass man wirklich ein gutes Verhältnis zueinander hat, um eine schöne Lernatmosphäre zu schaffen.
Na, das geht nicht von heute auf morgen, das stimmt.
Das ist
aber
ein Prozess.
Es ist ein Prozess und du normalerweise kriegst du ja eine Klasse, naja, nicht immer. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel kurzfristig eine 5. Klasse in Deutsch übernommen, die ich vorher nur sporadisch kannte und die sind als schwierig sozusagen verschrien. Ich kannte die auch und ich also habe mich jetzt auch nicht unbedingt gefreut, dass ich die übernehmen musste. Aber es hat wirklich nicht lange gebraucht, bis ich ihnen vermittelt hatte, was ich von ihnen brauche, nämlich Ruhe und dass ich das auch möchte. Ohne, dass ich mit ihnen schimpfen musste oder ohne, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ins Hausaufgabenheft eintragen musste. Also einfach, weil ich positiv auf sie zugegangen bin und auch, also ich bin ja bekannt als nette Lehrerin, also die sind auch positiv auf mich zugegangen. Und es war wirklich, ey, also innerhalb von wenigen Stunden hatten wir alle raus, was wir jetzt brauchen voneinander. Also Beziehung geht auch mit großen Klassen.
Ja, du bist du natürlich der Profi,
ja,
ne?
Ja, gut. Okay,
ich glaube, das ist das nächste Feld, was wir angehen müssen. Irgendwie Workshops für Lehrer.
Oh, das habe ich auch gerade ja, eben gedacht. Ja, es ist so viel.
Ich weiß, es ist so viel.
Ich schaff's nicht.
Aber es wäre so wichtig.
Ja.
Vor allem, weil es natürlich ja immer wieder auch so die Stimmen gibt, tatsächlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Wie ist das im Moment? Also meine Vermutung ist ja immer, irgendwie will keiner mehr so wirklich Lehrer werden, weil die Klassen so groß sind, das System so... Naja,
das
überholungsbedürftig ist.
Und ist es, naja, also es gibt immer Leute, die Lehrer werden wollen. Manchmal haben die auch falsche Vorstellungen davon. Mhm. Also die Klasse sitzt und hört dir zu, das passiert nicht mehr.
Mhm. Ja, das adaptieren die aus der eigenen Kindheit, ne?
Genau. Mhm. Und also Lehrer sein ist total schwer, aber nicht, weil man irgendwie, also weil man immer kämpfen muss, das ist es gar nicht, sondern eigentlich, weil man, naja, auf so viele Kinder gleichzeitig sozusagen Liebe verteilen muss. Mhm. Und also ich bin, wenn ich an der Schule bin, bin ich 100% bei meinen Schülern und habe echt null Zeit für mich, weil ich so viel sozusagen immer hin und her gucke und wer braucht jetzt mich und so. Also halt bedürfnisorientiert. Das ist stressig, ne? Mhm. Das, was ich sonst mit meinen drei Kindern zu Hause mache, mache ich dann eben mit 30 Kindern. Aber es geht. Also und man es gibt jetzt auch keinen Burnout oder sowas. Also ich habe da gut eine Grenze für mich. Ja.
Also was mir jetzt gerade so noch so eine Frage, die gerade aufkommt, wir werden natürlich Fachpersonal auf der FEBO begrüßen, also da werden sicherlich ein paar Lehrer und natürlich auch fachliches Personal dabei sein, es werden natürlich auch viele, viele Eltern dabei sein. Hast du ein paar Tipps für Eltern dann im Gepäck? Also wie die ins Gespräch gehen dann möglicherweise?
Das werde ich auch in dem Vortrag machen. Mhm. Genau,
weil ich glaube, dass es da sicherlich ganz, ganz viele Eltern gibt, die dann da wirklich sitzen und dafür brennen werden, zu hören, wie gehe ich da jetzt ins Gespräch oder was nehme ich da jetzt für mich mit und für mein Kind. Ne?
Na genau, also was ich sagen kann, ist, dass diese Angsthaltung vor Lehrern auf jeden Fall abgebaut werden muss. Mhm. Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sollten ein Team sein, was nicht bedeutet, dass sie als erwachsene Front gegenüber dem Kind stehen, sondern sie sollten ein Team sein und in einem Team kann man auch gegensätzlicher Meinung sein, also das ist gar nicht schlimm, sondern sie sollten sich gegenseitig wertschätzen und sagen, okay, die übernimmt jetzt mein Kind, die wird es schon machen und wenn sie es nicht macht, dann darf ich aber sagen, was mein Problem ist und die Lehrerin auch, die sich nicht gleich angegriffen fühlt, sondern die Meinung der Eltern sozusagen auch als Hilfe ansieht, aber ich glaube, da müssen wir in der Zukunft erst noch hinkommen.
Aber das ist natürlich ein wunderschöner Ansatz. Also genauso, mein Kind wird nächstes Jahr eingeschult, genauso würde ich es mir wünschen.
Ja, aber es gibt total viele tolle, tolle Lehrerinnen und Lehrer. Gibt es
wirklich? Ja, mit Sicherheit. Ja. Und es steht und fällt am Ende ja sowieso immer mit dem Menschen, der das macht.
Ja. Ne? Oh ja.
Oh, nicht mit der Pädagogik oder mit der Schulform, sondern wirklich.
Es ist immer sozusagen, wer steht vor der Klasse und unterrichtet dein Kind.
Mhm. Wahnsinn.
Ja, schön. Dann sind wir jetzt beim Ende angekommen, haben die FEBUB gekauft, Tickets für die FEBUB.
Ja, also ich finde halt ganz wichtig, jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz, weil das kam mir gerade so auf, das finde ich jetzt total wichtig, dass auch ich, ich bin jetzt keine Lehrerin, aber ich habe viel mit Eltern zu tun und trotzdem finde ich, in jedem Gespräch, in jedem Austausch, in jedem Vortrag nimmt man immer was für sich mit.
Ja.
Und wenn es nur ein Aspekt ist und das war jetzt gerade wieder so, ach so, ja klar, ist doch eigentlich, ach, Bing, Bong, ja, also wirklich, wirklich schön, das ist auch wirklich so, das ist das, was ich an der Konferenz auch wirklich schätze, dass in diesem Austausch oder auch in dem Zuhören so viel Potenzial liegt, weil man einfach aus allen 21 Vorträgen was mitnehmen kann für sich selbst einfach.
Kannst du nochmal bitte kurz die Internetseite ansagen?
www.febub.de, also FEBUB.de.
Was nochmal?
Also sie ist Lehrerin, ne? Das muss man an dieser Stelle nochmal. Wiederholungen sind da ja das auch.
Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr konzentrieren, aber nochmal.
Friedrich Emil Bertha Udo Bertha.de.
Okay.
FEBUB.de. FEBUB. Also Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung.
Okay, super.
Jetzt haben wir es. Ansonsten guckt ihr einfach auf den Titel des Podcasts. Da stehen alle Buchstaben nochmal
drauf.
Mann,
ey, so logisch. Daniel.
Und ihr findet natürlich auch das gesamte Programm auf der Internetseite, also schaut unbedingt mal rein.
Ja, fantastisch.
Und kommt in meinen Vortrag und geht zu, ach nee, das geht ja nicht, zu Nina und geht nicht gleichzeitig. Ich habe ein bisschen Schiss, dass Nina und Raffner mir meine Zuhörer klauen.
Ja, ihr wisst es vielleicht noch nicht. Also Nina ist demnächst bei uns zu Gast bei einem der folgenden Podcasts. Genau, super spannend. Thema, nämlich.
Es ist ein unfassbar spannendes Thema,
Nina ist so super.
Nina ist fantastisch.
Ja, Okay, gut. Wirklich.
Also nicht, dass wir dir jetzt deine Leute klauen wollten. Ich kann nur sagen, ich kenne ja den Buchungsstand. Katja, du wirst nicht allein in diesem Raum stehen.
Ach, Gott sei Dank.
Ja, keine Sorge. Anderen,
ihr könnt es auf Video sehen insofern.
Ja, ja. Okay, super. Okay, gut. Dann vielen Dank, dass du da warst.
Vielen,
ja,
vielen Dank. Schön, ach, das war so schön. Dankeschön.
Ja, genau, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
Bestimmt.
Bestimmt sogar, bin ich auch ganz sicher. Und wir, ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.